Wir sind gerade ja in dieser Reihe noch, der König kommt, und sind so verschiedene Eigenschaften von Jesus dabei anzuschauen. Heute geht es um die Großzügigkeit, aber ich möchte noch mal zurückgehen auf dieses Bild, das wir am ersten Advent miteinander geteilt haben. Jesus ist der Schöpfungsmittler, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Er ist eins mit dem Vater. Jesus ist unendlich weise, kommunikativ, gut, ewig und gegenwärtig. Und ich glaube, einer der größten Fehler, den wir Christen immer machen, ist, dass wir Jesus zu klein denken. Jesus ist viel größer, viel klüger, viel mächtiger, viel besser, als wir uns das je immer wieder vor Augen halten. Und ich wünsche uns das, dass wir im Laufe dieser Reihe immer mehr verstehen, wer Jesus wirklich ist. Und ich glaube, wenn du jetzt den Eindruck hast, okay, ich habe es verstanden, wie gut Jesus wirklich ist, dann kann ich dir sagen, du hast die Ecke erfasst, noch nicht das Ganze, aber du hast immerhin schon mal eine kleine Ecke erfasst. Und ich glaube, es ist eine lebenslange Reise, die wir gehen, um zu verstehen, wie groß, wie gut, wie mächtig Jesus in Wahrheit ist. Und heute geht es um das Thema Großzügigkeit. Und da ist Jesus und der Vater, die sind sich ähnlich. Jesus ist der Sohn des Vaters, ja, die beiden sind eine Familie und haben die gleichen Familieneigenschaften. Und da gehört definitiv die Großzügigkeit dazu. Jens hat das schon ein bisschen angeteasert mit dem, dass du Heilung erlebt hast. Das ist ein Zeichen von Großzügigkeit, ja. Ich glaube, du hättest es auch überlebt, wenn die Rückenschmerzen geblieben wären. Es wäre zwar irgendwie blöd gewesen und anstrengend und keine Ahnung. Aber das Schöne ist, es ist dir geschenkt worden. Einfach so. Und das ist das Wesen des Vaters und des Sohnes, dass sie großzügig sind. Und das Ganze sieht man, wenn man hineinblickt in die Schöpfung. Was für eine Großzügigkeit wird da sichtbar? Es hätte auf der Welt auch funktioniert, wenn es irgendwie keine Schönheit gäbe. Ja, Schönheit ist ein Add-on, das in Wahrheit keiner braucht. Also zum Essen und zum Trinken reicht es, wenn bestimmte Kalorienmengen zur Verfügung stehen, wenn bestimmte Spurenelemente und Vitamine zur Verfügung stehen. Ja, Astronautennahrung würde vollkommen reichen. Das ist alles drin, was man braucht. Schmeckt scheiße, aber funktioniert. Das würde alles reichen für uns. Aber Gott hat gewollt, dass wir Schönheit erleben, dass wir etwas schmecken können, dass wir Farben sehen können. Farben sind eigentlich für das, dass die Welt funktioniert, nicht notwendig. Braucht es eigentlich nicht. Das heißt, eine Ampel, ja, oben und unten würde vollkommen reichen. Aber Gott hat Farben in die Welt hineingelegt. Gott hat so viel Schönheit in die Welt hineingelegt, so viel Vielfalt in die Welt hineingelegt, was es alles gibt an Dingen, die Gott geschenkt hat. Und das Schönste und Beste, Gott hat Liebe in diese Welt hineingelegt. Es geht Gott nicht nur darum, dass die Welt irgendwie funktioniert, sondern dass wir Menschen Liebe erfahren. Das ist etwas. Du hast vorher die KI da arbeiten lassen oder gezeigt, was sie erarbeitet hat. Das ist, was die KI nicht erarbeiten kann. Liebe. Liebe. Das ist etwas, was außerhalb von Rationalität liegt, außerhalb von Berechenbarkeit, außerhalb von Logik, außerhalb von Notwendigkeit. Gott hat diese Welt geschaffen, hat dich geschaffen, hat uns geschaffen mit einem Netzwerk, wo Menschen sind, die uns lieben. Und er hat nicht nur in der Schöpfung seine Großzügigkeit gezeigt, sondern auch in der Erlösung. Gott gibt nicht etwas. Gott gibt sich. Er gibt sich ganz hin, investiert sich ganz und das Ganze allein aus Gnade. Keiner von uns, kein Mensch der Welt hat irgendwas getan, was Gott bräuchte oder was für Gott wichtig wäre. Oder was Gott nicht hätte irgendwie selber machen können. Ja, manchmal denken wir, ach, was bin ich für ein toller Christ und was mache ich alles toll. Ganz ehrlich, hätte Gott alles auch ohne dich hingekriegt. Kein Problem für ihn. alles, was wir Menschen tun, hätte er selber wahrscheinlich besser, schneller, effektiver hingekriegt. Und er sagt trotzdem, für diese Menschen, die ich eigentlich gar nicht brauche, für die will ich mein Leben investieren. Die will ich beschenken mit mir selber. Was für eine Großzügigkeit. Und dann erleben wir Großzügigkeit im Alltag. Jens hat es gerade berichtet, die Nadine hat mich im Laufe der Woche angerufen und hat gesagt, Andreas, stell dir vor, was passiert ist. Ich hatte ein Gespräch mit Presse und Ministerpräsident und keine Ahnung, hatte große Sorgen, dass das schief geht. Und dann habe ich festgestellt, der Matze Krebs ist mein Partner, mit dem ich das alles dann letztlich irgendwie durchführe. Matze, schön, dass du da bist. Ein kleiner Applaus an dich, dass du die Nadine gerettet hast. Aber dass Gott euch zusammengebracht hat und die Nadine zwei Nächte schlaflos war und in Sorge war und als er dann gemerkt hat, das macht der Matze, da war sie sowas von fein. Und das sind die Dinge im Alltag, wo uns Gottes Großzügigkeit begegnet, wo Gottes Großzügigkeit sichtbar wird. Und ich glaube, viele von uns könnten solche Geschichten erzählen von dieser Großzügigkeit Gottes, die wir im Alltag erleben. Aber es ist so, mit dieser Großzügigkeit Gottes, wenn man jetzt da sagen würde, wer ist überzeugt, dass Gott großzügig ist, da würden wahrscheinlich fast alle Hände hochgehen, alle würden sagen, ja, okay. So, aber irgendwie ist das Interessante, dass das unser Kopf sagt, ja, Gott ist großzügig, glaube ich, aber in unserem Herzen, in unserem Bauch, in unserem Seelenleben, würde ich jetzt mal sagen, kommt diese Großzügigkeit oft irgendwie nicht an. Und es gibt sogar einige Geschichten in der Bibel, die Nadine hat sie vorher gezeigt. Da ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr erinnert euch, die beiden Söhne, der eine haut ab, kommt zurück. Super, super tolle Geschichte. Der zweite Teil dieser Geschichte, da ist der ältere Sohn. Und als dann ja die große Party gefeiert wird, da wird der ärgerlich und wird wütend. Und dann sagt der Vater, hey, komm, feier doch mit. Und dann sagt er, du hast mir nie was zum Feiern gegeben, wenn ich mit meinen Freunden mal zusammensitzen wollte. Auf Deutsch übersetzt, du bist geizig wie die Sau zu mir und zudem bist du großzügig. Du hast einen an der Klatsche. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und ich habe gemerkt, oh, wo kommt es her, dass dieser ältere Sohn so überzeugt ist, dass Gott geizig ist, dass Gott ihm nichts gönnt, aber dem anderen. Und dann fällt mir ein, es ist ja nicht nur der ältere Sohn, sondern ich kenne auch Neid. Ich kenn das auch. Ich rede da nicht drüber, dass ich neidisch bin, das mache ich nicht. Aber so in meinem Herzen denke ich manchmal, der hat, die hat und ich. Und ich merke, anstrengend. Das heißt, wir merken auf der einen Seite, wir wissen im Kopf, Gott ist großzügig, aber in unserem Herzen, in unserem Leben können wir das oft nicht annehmen. Die nächste Geschichte, wo so eine Situation ist, ganz ähnlich, Matthäus 20, das sind die Arbeiter im Weinberg, ihr kennt die Geschichte. Die einen arbeiten den ganzen Tag und bekommen ihren gerechten Lohn und die anderen arbeiten nur eine Stunde und bekommen den gleichen Lohn. Und die den ganzen Tag gearbeitet haben, sagen, das ist ungerecht, Gott, du bist gemein. Wieder kommt der Neid hoch. Ja, die kriegen das und ich krieg das und ich komme eigentlich zu kurz und Gott ist eigentlich geizig und gönnt mir nichts. Eigentlich müsste ich viel mehr bekommen. Aber ich bekomme doch das, was ich zum Leben brauche. Was brauche ich mehr? Und woher kommt es, mehr haben zu wollen, zu müssen? Trauen wir nicht, dass der für uns sorgt, uns das gibt, was wir brauchen? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und die nächste Geschichte ist die Geschichte von den Talenten. War ein bisschen schwer zu erkennen. Hier drüben hat es jemand erraten. Ich hätte es nicht rausgekriegt, wenn ich es nicht gewusst hätte. Und da ist dieser eine, der sein Geld oder das Geld, das er bekommen hat, einfach vergraben hat und gesagt hat, ich warte mal ab, was da passiert. Und wenn er wieder zurückkommt, dann grabe ich es wieder aus und gebe es ihm. Und als der Herr zurückkommt und fragt, hey, warum hast du das so gemacht? Da antwortet der, und das muss ich euch vorlesen. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Du bist ein harter Mann. Du sammelst ein, wo du nichts gegeben hast. So ein Bild von Gott taucht in dem Gleichnis auf. Gott, ein harter Gott, der nichts gibt, der nur will, der nur fordert, aber nicht bereit ist, uns was zu geben. Und ich merke, ich finde es schön, dass diese Geschichten in der Bibel sind, weil sie so ein bisschen was aufdecken, was in mir ist. Diese Gedanken sind nämlich immer wieder auch in mir. Aber in den Gleichnissen ist es tatsächlich immer ganz anders. Jesus ist gekommen, dass wir das Leben in Fülle haben. Er beschenkt uns. Er gibt uns Dinge, mit denen wir feiern können. Erinnert euch an die Hochzeit zu Kana. 600 Liter Wein und dann auch noch der Beste. Leben die Fülle. Das ist, was Gott möchte. Er möchte allen geben, was sie brauchen, was sie zu ihrem Leben brauchen. Und er ist so, dass er uns ermutigt, auch ein Risiko einzugehen. Ja, vielleicht verliere ich dann was, aber das macht nichts aus. Er ist kein harter Mann. Er ist keiner, der Dinge von uns fordert. Sondern er sagt, hey, ich habe dir was gegeben. Du darfst es frei einsetzen. Und wenn es schief geht, dann geht es schief. Aber ich bin für dich. Er ermutigt uns, ein Risiko einzugehen, aus dieser Fülle heraus für das Reich Gottes zu leben. An der Stelle einfach nochmal die Frage auch an dich, wie ist es denn bei dir mit der Großzügigkeit Gottes? Ist es etwas, was du glaubst oder worauf du dich wirklich verlässt? Ist es was du für richtig hältst? Ja, das stimmt, dogmatisch, zack, Haken dran. Aber im Alltag funktioniert es nicht so. Und Neid oder dieses Gefühl, ich komme zu kurz. Oder dieses Gefühl, ich muss was festhalten, dass ich es nicht verliere. Überall, wo diese Gefühle in uns kommen, da zeigen sie, dass unsere Seele die Großzügigkeit Gottes noch nicht erfasst hat. Denn wenn ich wirklich weiß, dass Gott großzügig ist, dann brauche ich auf niemand neidisch sein. Wenn ich wirklich weiß, dass Gott großzügig ist, dann brauche ich nicht die Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Und dann muss ich auch nicht krampfhaft meinen Besitz bewachen, dass ja nichts verloren geht. Sondern dann kann ich Zachäus-mäßig fröhlich Geld ausgeben. Und ich frage mich, wo kommen diese falschen Bilder und falschen Vorstellungen von Gott her? Wo kommt es her, dass unser Herz, unsere Seele immer wieder denkt, dass Gott nicht großzügig ist? Dass Gott uns die Dinge nicht gönnt? Dass er ungerecht ist? Dass er mich zu kurz kommen lässt? Dass er mich nicht sieht? Ich merke für mich persönlich, viele von diesen Dingen habe ich aus meiner Familie übernommen. Ich bin in so einer richtig schönen, normalen, schwäbischen Familie aufgewachsen und da ist vollkommen klar, was man nicht braucht, kauft man nicht. Das ist nicht nötig. Und nicht nötig oder nicht auf Hochdeutsch notwendig bedeutet, dass man es nicht braucht. wenn man fortgegangen ist und dann gab es da ein Eis oder so, dann gab es das echt selten. Weil es ist ja nicht notwendig. Also man stirbt nicht, wenn man das Eis nicht kriegt. Ich will keinen Vorwurf gegen meine Eltern. Die sind in einer Zeit aufgewachsen, in der man wirklich auch die Dinge zusammenhalten musste. Und das war auch klug. Auf der anderen Seite haben sie gar nicht gemerkt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo man es vielleicht nicht mehr zusammenhalten muss und sich manches auch Schöne gönnen kann und leben kann und das Leben genießen kann. Und sie haben diesen Schritt nicht gehen können. Und ich merke, ich habe vieles von ihnen tief in mir gelernt. Es fällt mir heute noch schwer, einfach mal was zu kaufen, einfach nur, weil es mir gefällt. Es fällt mir unglaublich schwer. Ich muss mich da manchmal regelrecht dazu zwingen. Und wir folgen oft auch so einer Logik. So eine Logik sagt, ja, das muss nicht sein, das braucht man nicht, wir müssen das ausrechnen, steht es im Verhältnis. Ja? Diese Logik, die wir zum Beispiel an Weihnachten haben, kennt ihr diese Weihnachtslogik? Da hat mir jemand was geschenkt, also muss ich was zurückschenken. Ich erlebe das gerade, ich habe ganz viele Weihnachtskarten geschrieben und dann kommen plötzlich so etwa 3, 4, 5 Tage, nachdem ich die Weihnachtskarte verschickt habe, Karten zurück von Leuten, die nicht erwartet haben, dass sie von mir eine Weihnachtskarte bekommen haben. Die schicken mir dann schnell eine Weihnachtskarte zurück, weil sie denken, das muss ja sein. Das ist menschliche Logik. Und mir selber geht es so, wenn ich eine Weihnachtskarte von jemandem kriege, den habe ich vergessen, dann überlege ich mir ernsthaft, ob ich noch schnell eine Karte schreibe und den zurückschicke. Dabei wird es dem wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen. Diese Logik, der hat mir was für 5 Euro geschenkt, jetzt muss ich ein bisschen mehr machen. Kennt ihr diese Logik? Das ist eine Logik, die nicht mit Großzügigkeit rechnen kann. Die immer versucht auszugleichen. Und wenn Gott mir was schenkt, versuche ich es auch auszugleichen. Und wahrscheinlich gibt es einige von euch, die in ihrem Leben auch Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht mit der Großzügigkeit Gottes zusammenbringen. Da waren Gebetsanliegen etwas, was wirklich wichtig war, wo ihr sagt, Gott, das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich mir damals so gewünscht. Das wäre so wichtig gewesen. Vielleicht im letzten Jahr sogar. Etwas, wo du gebetet hast, wo du gehofft hast, geglaubt hast. Vielleicht jemand dir sogar eine Verheißung zugesprochen hat. Und es ist nicht gekommen. Und ich glaube, solche Erfahrungen, die lassen uns immer wieder auch dran zweifeln, dass Gott großzügig ist. Und wenn du sowas erlebt hast, vielleicht in diesem Jahr oder in den vergangenen Jahren, dann möchte ich dich bitten, bleib da nicht dabei stehen. Das ist ein Schmerz und das ist etwas, was uns ganz tief traurig macht. Und es ist auch ein Rätsel. Das verstehen wir nicht. Warum Gott das nicht getan hat. Und wenn du mal die Psalmen lest, die sind voll davon mit diesen Fragen. Warum Gott? Warum Gott? Vor kurzem habe ich mal das Buch Klagelieder angeguckt. Das sind, ich glaube, es sind 5 Kapitel oder 6 Kapitel, nur Klage. 5 Verse sind positiv. Genau in der Mitte. Der Rest ist nur, warum Gott? Warum Gott? Und ich glaube, das dürfen wir dann auch. Dieses sagen, Gott, du bist großzügig und warum hast du mich jetzt an der Stelle im Stich gelassen? Aber merkt ihr, Gott, du bist großzügig, warum hast du mich im Stich gelassen? Dieses, ja, ich glaube es trotzdem, dass Gott großzügig ist, auch wenn ich das vielleicht im Leben an paar Stellen nicht erlebt habe. Es gibt auch ganz viele Stellen, wo du es erlebt hast. Und das Verrückte ist, dass diese vielen Stellen, wo wir Gutes erlebt haben, das andere nicht überlagern kann oder nicht mehr sichtbar wird, weil dieses Negative so, so, so stark im Fokus steht. Und ich möchte dich bitten, lern zu klagen und lern zu sagen, Gott, du bist großzügig und hier hast du mich verletzt. Hier ist was schiefgelaufen. Und das ist eine Art, wie wir an der Großzügigkeit festhalten können und zugleich die Wahrheit und die Ehrlichkeit in unserer Seele auch leben können. Letztlich braucht es immer wieder neu den Mut, das alte Denken zurückzulassen und Gott neu zu denken. Neu zu verstehen, wie gut, wie großzügig, wie reich Gott ist und wie sehr er diesen Reichtum dir geben will. Du bist der Erbe, die Erbin des Reiches Gottes. Das ist deine Verheißung. Das Reich Gottes gehört dir. Du bist Erbin und Erbe. Und das immer wieder zu begreifen, ist eine große Herausforderung und bedeutet natürlich immer wieder Mut. Weil neidisch zu sein, ist so einfach. Und ganz ehrlich, es tut auch manchmal der Seele richtig gut. Ja? Man kann sich so suhlen in so Neid. Suhlen in Selbstmitleid. Ich hab nichts, dem anderen geht so gut. Da kann man sich richtig drin suhlen. Und es tut so oberflächlich auch mal ganz gut. Man ist dann so der Arme und das Opfer und so. Super. Das Problem ist nur, auf lange Sicht macht es die Seele kaputt. Und es ist einfach nicht wahr. Und deswegen braucht es Mut, dieses Denken, dieses manchmal sich suhlen in dem, zurückzulassen und Gott neu zu denken. Letztlich steht die Frage im Raum, willst du nur an Gott glauben? Dogmatisch richtig. Oder willst du ihm wirklich vertrauen? Das ist ein kleiner Unterschied. Glauben? Ja, ich glaube, Gott ist großzügig, Gott ist gut, alles gut. Aber vertraust du wirklich drauf, dass er für dich großzügig ist? Dass er dich beschenkt? Dass er für dich gekommen ist? Dass er dich wirklich liebt? Dass er dich Tag und Nacht vor Augen hat? Dass er wirklich dein Hirte ist? Der für alles sorgt? Vertraust du darauf? Und ich merke, mir geht es ein bisschen so wie diesem Eisberg. Mein Kopf sagt ja, mein Herz ist zäh, verhaftet in diesem alten Denken und in diesem alten Fühlen. Das alte Denken ist vielleicht gar nicht so das große Problem, das kann man irgendwie ändern, aber dieses alte Fühlen, das geht so tief runter in meine Seele. Ja, wir haben ja schon im Kindergarten gelernt, wie man sich verhalten muss. Wenn ich das mache, passiert das. Menschen sind nicht großzügig, die sind eher gemein, ich muss mich absichern. Das lernen wir im Kindergarten, in der Schule, in manchen Familien lernt man das. Überall lernen wir das, im Arbeitsplatz, überall lernen wir das. Und es ist so tief in unserer DNA drin, in unseren Gefühlen drin. Und wir können jetzt natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt hier aus dem Gottesdienst raus, von jetzt an ist Gott großzügig. Und das glaube ich jetzt. Und wahrscheinlich wirst du dann an Weihnachten denken, wenn du die Nachbarn siehst, wie die Weihnachten feiern. Oh, die haben es gut. Wenn wir doch nur so feiern könnten wie die. Wenn ich noch nur dieses Geschenk hätte. Oder wenn es in meiner Familie doch nur so wäre wie bei denen. Merkt ihr? Wieder sind wir in die Neidfalle getappt. Es funktioniert nicht, einfach nur im Kopf das vorzunehmen, das nicht mehr zu tun. So nicht mehr zu denken, so nicht mehr zu fühlen. Es funktioniert nicht. Das steht nicht in der Kraft deines Willens, das zu verändern. Was verändert uns dann? Ich komme nochmal zurück auf den Vers, der uns durch diese Predigtreihe hindurch begleitet hat. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Wir sehen sie nicht super scharf. Wir sehen sie nicht ganz genau. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. In der Antike waren das oft Metallplatten, die ganz, ganz sauber geputzt waren. Ja? Das ist nicht wie unsere modernen Spiegel, wo man 1:1 fotorealistisch sieht, sondern es ist gebrochen. Es ist ein bisschen verschwommen, es ist unscharf. Aber wir haben nichts vor Augen. Wir sehen, ahnen, da, so sieht die Herrlichkeit Gottes aus. Und in diesem Sehen werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden verändert. Wir werden in unserer Seele, in unseren Gefühlen, in unseren Emotionen verwandelt und bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Und warum funktioniert es? Warum funktioniert es, dass wenn wir Jesus ansehen, dass wir dann verändert werden? Weil es der Heilige Geist in uns bewirkt. Da, wo wir Jesus ansehen, wirkt der Heilige Geist in uns und er verändert uns. Er macht uns immer mehr zu Menschen, die lieben können. Zu Menschen, die sagen können, ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. So wie Jesus mit dem Vater lebt, in dieser Verbundenheit, in dieser Tiefe, darf auch ich mit dem Vater leben, weil mich der Vater so sehr liebt. Und ich lade euch ein, am Ende dieser Einheit und auch am Ende dieser Predigt, jetzt ganz bewusst in eine Zeit zu kommen, wo wir auf Jesus schauen. Wo wir ihn in den Blick und in den Fokus nehmen. Wir wollen miteinander jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach mal auf Jesus schauen. Und den Heiligen Geist bitten, dass er uns dieses Bild von Jesus sozusagen immer mehr in unser Herz hineintransportiert und uns verändert. Dass wir Menschen werden, die tatsächlich großzügig sein können, weil wir die Großzügigkeit des Sohnes sehen. Dass wir Menschen sehen, die immer mehr diesem Jesus vertrauen können in ihrem Alltag, weil sie sehen, wie gut er ist, wie mächtig er ist, dass er alles in seiner Hand hat. Ich möchte euch bitten, wenn wir jetzt das nächste Lied miteinander singen, eure inneren Augen ganz auf Jesus zu halten. Manchmal ist es, wenn man hier singt oder wenn hier was ist, manchmal ist man abgelenkt von irgendwas. Und wenn du merkst, auch das Singen lenkt dich gerade ab, dann hör auch auf zu singen. Die machen das so super, die nehmen uns da mit rein. Wenn du mitsingst, ist es mega. Und wenn du merkst, es hindert dich, dann vielleicht auch gar nicht. Schau vielleicht auf den Text oder schau vielleicht einfach auf Jesus.